Weil wir Pferde lieben. Der Cavallo Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Cavallo Podcasts. Ich bin Barbara Böke, Redakteurin bei Cavallo und freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Felicitas Drebes. Felicitas, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo.
Felicitas, du bist Agrarwissenschaftlerin und arbeitest seit über 10 Jahren beim Futtermittelhersteller Jusera. Dort betreust du die Produktentwicklung, berätst aber auch Reiter bei der Futterauswahl für ihr Pferd. Jetzt habt ihr bei Jusera 2 neue Futtermittel auf den Markt gebracht, die den Fokus auf Haut und Fell legen. Finde ich ein super spannendes Thema, weil die Haut ja nicht nur das größte Organ ist, sondern auch eine wichtige Entgiftungsfunktion hat und deshalb gesund sein sollte. Und klar, Pferde mit glänzendem Fell wollen wir alle haben, am liebsten ohne Schlammflecken, aber das ist dann ein anderes Thema. Nimm uns doch heute mal mit in den großen Komplex zu Haut und Fell und quasi allem, was dazu gehört. Woran erkennt man denn, dass das Pferd gesunde Haut und gesundes Fell hat?
Ja, gesunde Haut und gesundes Fell erkennen wir bei unseren Pferden natürlich relativ einfach von außen. Das gesunde Fell glänzt natürlich, ist gleichmäßig behaart, die Haut ist unverletzt, ohne Schuppungen, ohne Rötungen, ohne Quaddeln, ohne Scheuerstellen. Das sind ja alles so Hinweise darauf, dass es Probleme geben könnte. Ein weiteres wichtiges Zeichen für eine gesunde und intakte Haut ist, dass kleinere Wunden oder Verletzungen gut und schnell abheilen. Und ein Anzeichen fürs Fell oder für gesundes Fell ist immer auch, dass der Fellwechsel relativ zügig durchgeht und dass das Fell auch komplett durchgewechselt wird.
Bist du jetzt quasi schon so auf meine zweite Frage so ein bisschen eingegangen. Es wäre nämlich die Frage gewesen, woran man da gereizte, gestresste Haut erkennt. Hast du ja gerade schon gesagt, ne, wenn im Prinzip Schuppen da sind oder kahle Stellen oder dann Wunden einfach länger brauchen, bis sie zuheilen. Gibt es denn Faktoren, die Haut reizen und sich negativ auf Haut und Fell auswirken, also sowohl von außen als auch von innen?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Anzahl von Faktoren. Wenn wir zuerst an die äußeren Faktoren denken, dann sind das natürlich vor allem Haltungsfaktoren, also Hygiene und auch Feuchtigkeit an der Haltung können eine große Rolle spielen. Zum Beispiel Feuchtigkeit oder Boxenmist kann die Haut reizen. Ammoniak kann auch nochmal zusätzlich dazu beitragen, dass die Haut ein bisschen aufweicht und die Hautbarriere gestört wird. Aber natürlich haben wir auch zum Beispiel von außen Parasiten oder Pilzerkrankungen, die Haut reizen und beeinträchtigen können. Zum Beispiel Milben, Harlinge oder natürlich auch im Sommer die ganzen stechenden Insekten, die Haut reizen. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch Faktoren durch die Pflege oder durch die Ausrüstungsgegenstände. Die können natürlich auch scheuern und reizen. Übertriebene oder stark wirkende aggressive Shampoos zum Beispiel oder zu häufiges Waschen kann dann ein Faktor sein. Oder auch immer die Sonneneinstrahlung, die gerade bei Pferden mit weniger Pigmentierung die Haut natürlich auch stark reizen kann. Wenn wir jetzt ins Innere des Pferdes schauen, gibt es da auch verschiedene Faktoren. Zum einen haben wir einmal gewisse hormonelle Grundlagen oder Stoffwechsellagen, die an sich keine Hautreizung verursachen, aber die sehr stark dazu führen können, dass die Symptome stärker werden. Also alles, was mit Störung des Zuckerstoffwechsels einhergeht, das equine metabolische Syndrom oder auch Cushing oder PPID, wie es jetzt heißt, können dazu beitragen, dass einfach die Abwehrkräfte der Haut geschwächt werden und dass auch so Entzündungskaskaden schneller eskalieren, also dass die Pferde wesentlich empfindlicher werden an der Haut. Darüber hinaus gibt es dann auch den Punkt, dass verschiedene Allergien oder Überempfindlichkeiten auftreten können, auch gegen zum Beispiel Futtermittel. Es gibt chronische Entzündungen, Stress. Alles das führt eben einfach dazu, dass die Abwehrkräfte der Haut da auch geschwächt sind. Und ein anderer Faktor ist auch so ein bisschen das Alter. Je älter die Pferde werden, desto empfindlicher und desto dünner wird im Grunde auch die Haut. Und die Regenerationsprozesse laufen etwas langsamer ab.
Jetzt hast du schon ganz viele Punkte angesprochen, wo ich jetzt gerade mal einhaken möchte. Thema Shampoo ist ja sehr eindrücklich, ne? Wenn man natürlich einfach viel zu viel das Pferd jeden Tag dreimal wäscht, ich übertreibe jetzt mal bewusst, ist das natürlich nicht ganz so gut, merken wir ja selber bei uns auch. Wie sehr kann ich denn, andersrum gefragt, als Reiterin, Besitzerin Haut und Fell positiv beeinflussen? Also klar, ne, weniger Shampoonieren bei dem Beispiel jetzt, aber welche Möglichkeiten habe ich denn da generell, um da gut drauf einzuwirken?
Da gibt es eine ganze Menge an Sachen, die man da beachten sollte. Wenn wir einmal auf die Haltung schauen, dann ist es natürlich eine trockene und saubere Haltung, einfach um die negativen Effekte fernzuhalten. Ganz wichtig ist natürlich auch, dass es für die Pferde immer einen Schutz gibt vor Sonne und vor Insekten. Und wenn wir dann so ein bisschen an die Pflege denken, ist natürlich ganz wichtig, dass wir einfach eine passende Ausrüstung haben, dass es da nicht nochmal zu Scheuerstellen oder einer Belastung kommt. Und wenn wir jetzt ganz konkret an die Fellpflege denken, ist das klassische Striegeln total gut für die Haut. Also das klassische Putzen und Striegeln fördert die Hautdurchblutung, sorgt dafür, dass sich Schuppen ablösen, dass sich das alte Fell besser lösen kann. Das ist eigentlich sehr positiv und das sollte man auch regelmäßig machen, um sein Pferd eben zu pflegen. Was weniger gut ist, sind so Lotionen oder auch Shampoos, Waschen mit Zusatzstoffen. Wenn man waschen sollte, dann am besten einfach den Schweiß mit klarem Wasser abwaschen. Und bei den Pflegeprodukten eher weniger und verhalten und wenn es wirklich unbedingt notwendig ist, die einsetzen.
Jetzt hattest du gerade auch schon gesagt, dass vor allem Probleme im Stoffwechsel, also mit Cushing, PPID und EMS einfach zu Problemen führen. Wie äußert sich das dann bei solchen Pferden?
Also das, was ich da angesprochen hatte, beim Cushing und beim PPID, das führt im Grunde nicht direkt zu Hautproblemen, aber wir haben einfach die Problematik, dass bei den Pferden mit Stoffwechselerkrankungen, wir haben ja zum Beispiel diese charakteristischen Fettdepots oben am Hals und das Fett, das produziert Substanzen, die pro-entzündlich wirken, also die unterstützen Entzündungen im Körper. Und wenn das Pferd dann zum Beispiel zusätzlich ein Sommerekzem hat oder zusätzlich mit Hautparasiten zum Beispiel zu kämpfen hat, hat es mehr Symptome. Also es bildet mehr Symptome aus, es reagiert stärker auf die Reize. Und gleichzeitig ist aber in solchen Stoffwechselsituationen das Immunsystem häufig geschwächt. Das heißt, es kann auch nicht so gut, nicht so gut reagieren, kann das Pferd von innen heraus nicht so gut unterstützen. Und deshalb verstärken diese Stoffwechselprobleme einfach die Symptome und verzögern die Heilungsprozesse bei Hautproblemen.
Das hast du gerade auch gesagt, dass Allergien und so diese Abwehrkräfte schwächen, führt es dann zu, also wie sieht man das dann an der Haut? Treten dann eher mal Quaddeln auf, so ähnlich wie beim Nesselfieber, oder ist dann einfach die Wundheilung verzögert, oder wie macht sich das quasi im Fell in der Haut bemerkbar?
Also sowohl als auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mal, es gibt ja verschiedene Ursachen für Hautprobleme und anhand dessen unterscheidet sich das natürlich auch immer ein bisschen. Wenn wir zum Beispiel an das klassische Pferd mit Sommerekzem denken, das reagiert ja zuerst mal mit Juckreiz und wenn das Pferd jetzt in einer zum Beispiel Stoffwechselprobleme hat, vorher übergewichtig ist, dann kann es zum Beispiel sein, dass dieser Juckreiz einfach stärker ausgeprägt ist als beim normalgewichtigen Pferd, dass es dann mit verstärkten Scheuern reagiert und dann sich natürlich auch eher zum Beispiel Hautläsionen bilden. Und dann tritt quasi der zweite Faktor ein, das Immunsystem ist durch die Stoffwechselprobleme runterreduziert und die Hautläsionen können dann schlechter abheilen, entzünden sich vielleicht eher, weil das Immunsystem nicht so gut funktioniert, die eintretenden Keime etc. nicht so gut abwehren kann. Und das ist so die Problematik, warum Stoffwechselprobleme solche Reaktionen nochmal oder die Symptome einfach nochmal verschlimmern können.
Habe ich denn als Pferdebesitzerin, als Reiterin da Möglichkeiten einzuwirken? Du hattest ja gerade gesagt, im Alter verändert sich auch die Haut automatisch oder wird ein bisschen dünner, wird empfindlicher. Wenn ich jetzt ein älteres Pferd habe oder eins mit Stoffwechselproblemen oder eins mit Neigung zum Sommerekzem, kann ich denn da die Haut und das Fell unterstützen von außen oder sind mir da einfach genetische, körperliche Grenzen gesetzt?
Wir bewegen uns natürlich da immer in so einem vorgegebenen Rahmen, in dem wir handeln können. Aber natürlich ist es, je empfindlicher das Pferd ist, umso wichtiger, dass wir die ganzen Maßnahmen rund um Haltung und Fellpflege umsetzen und natürlich auch schauen, dass wir von der Fütterung außen unterstützen und das Pferd eben nicht zusätzlich belasten. Natürlich haben wir durch diese Haltungs- und Managementmaßnahmen immer nur einen gewissen Einflussspielraum. Also es ist natürlich ganz wichtig, dass wir abklären, was ist die Ursache der Hautprobleme und die Ursache dann auch dementsprechend abstellen und eben zusätzlich durch das Management unterstützen. Wenn wir zum Beispiel jetzt mal aufs Sommerekzem schauen, dann ist es natürlich wichtig, die Ursache zu kennen, also die Stechinsekten, die Gnitzen und Kriebelmücken, und dass das Pferd dann auch keinen Kontakt mehr hat oder so wenig wie möglich Kontakt noch zum Allergieauslöser hat. Wenn das Pferd nach wie vor auf der Wiese steht und da drumherum Schwarmmücken ist, dann können wir natürlich durch die restlichen Maßnahmen nicht dagegen ankämpfen. Also da sind wir dann natürlich begrenzt. Aber da gibt es natürlich viele Maßnahmen, wie wir durch das Management und die Fütterung eben unterstützen können und auch darauf achten können, dass die Pferde jetzt zum Beispiel über die Fütterung nicht noch zusätzlich belastet werden.
Das ist ein guter Punkt. Wie kann ich denn mein Pferd durch die Fütterung belasten? Also gibt es da bestimmte Bestandteile von Futtermitteln, Überversorgung, Unterversorgung, die sich dann negativ auswirken? Wie kann ich denn da einwirken?
Wir haben im Vorfeld schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass Übergewicht und Stoffwechselerkrankungen da eine große Rolle spielen, weil sie einfach die dafür sorgen, dass die Symptomatik zum einen stärker ausgeprägt ist und zum anderen auch das Immunsystem geschwächt ist und die Heilung nicht mehr so gut funktioniert, die Heilung der Haut. Das heißt, da sollten wir natürlich darauf achten, dass unser Pferd eine gute Figur hat und nicht überversorgt wird mit Zucker oder Getreidestärke. Und andere Punkte im Futter, die das Pferd belasten können, sind zum Beispiel ganz klassische Futtermittelallergien. Die sind aber beim Pferd tatsächlich relativ selten. Also beim Menschen haben wir das ja schon häufiger, dass Menschen gegen bestimmte Nahrungsmittel allergisch reagieren und dann einen Hautausschlag als Reaktion zeigen. Dass Pferde bei einer Allergie oder Unverträglichkeit mit einer Hautreaktion reagieren, ist nicht so häufig wie im Humanbereich. Und wir haben so ein bisschen die Problematik bei den Pferden mit den Allergietests, die im Blut gemacht werden. Da werden häufig sehr viele Futtermittel angezeigt als positiv. Und wir haben da sehr viele sogenannte falsch positive Ergebnisse, also Ergebnisse, die als positiv angezeigt werden, aber de facto gar nicht dafür sorgen, dass das Pferd eben mit Symptomen reagiert. Also wir haben in der Praxis ganz häufig die Situation, dass zum Beispiel auf dem Allergietest verschiedene Gräser stehen und die Besitzer machen sich dann Sorgen, ob im Müsli irgendwelche Gräser enthalten sind. Aber tatsächlich stehen die Pferde ja auch die ganze Zeit entweder auf der Weide oder fressen Heu, wo eben auch diese Gräser enthalten sind. Und dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass die eben auch die Symptome auslösen. Das muss man immer so ein bisschen mit Vorsicht beachten, die Ergebnisse von so einem Allergietest, und sich dann rantesten, was wirklich der Auslöser ist. Was aber häufiger vorkommt als tatsächliche Futtermittelallergien, wenn wir Richtung Haut und Fell gucken, sind Mangel oder Überversorgung mit bestimmten Nährstoffen. Bei Überversorgung hatten wir ja gerade schon einmal generell Energie, Zucker, Getreidestärke. Aber Punkte, die da auch wichtig sind, sind zum Beispiel Selen oder Eisen. Auch eine Selenüberversorgung kann Probleme mit der Haut und der Fellqualität vor allem machen. Also sorgt dafür, dass die Keratinbildung gestört ist, dass sich zu viel Selen in den Strukturen einlagert und die sind dann nicht mehr stabil. Also wir haben dann eher ein struppiges Fell an der Stelle. Was auch Probleme machen kann, ist eine Eisenüberversorgung. Da haben wir die Situation, wenn die Pferde zu viel Eisen aufnehmen, dass es so einen sogenannten sekundären Kupfer- oder Zinkmangel kommt, dass sie nicht genug Zink und Eisen aufnehmen oder auch nutzen können von dem Aufgenommenen dann. Und das sorgt dafür, dass die Pigmentierung des Fells gestört ist. Das heißt, gerade bei Rappen sieht man, dass das Fell bleicht dann im Laufe einer Saison häufig stark aus, wird stumpf, wird manchmal auch ein bisschen rötlich, weil die Pigmente sich da nicht mehr stabil einlagern können. Und das ist oft ein Hinweis auf eine Eisenüberversorgung.
Wie kriegt man denn eine Eisenüberversorgung? Also bei Selen hat man das ja immer ne, so ein bisschen eher im Blick, vor allem wenn man natürlich Cavallo liest, weil wir ja auch mal wieder schreiben, Vorsicht, Selen ist wirklich so ein schmaler Grat zwischen den zu treffen und da kann man ganz schnell in die Überversorgung kippen, vor allem wenn man bestimmte Futtermittel ja kombiniert, ohne sie wirklich zu berechnen. Aber Eisen, glaube ich, haben nicht so viele auf dem Schirm. Also wie kriegt man denn zu viel Eisen ins Pferd rein? Gibt es da bestimmte Futtermittel oder wie kommt das zustande?
Eine Eisenüberversorgung bei Pferden kommt vor allem zustande durch Eisen im Heu oder Eisen im Tränkewasser. Also tatsächlich ist es bei uns so, dass in einigen Regionen oder auch auf einigen Wiesen das Heu sehr, sehr eisenreich sein kann, dass es schon ein Vielfaches des Bedarfs der Pferde an Eisen liefert. Oder wir haben auch teilweise das Problem, dass Trinkwasser oder Tränkewasser sehr eisenreich sein kann, gerade wenn es zum Beispiel aus privaten Brunnen kommt und nicht geprüft wird. Wenn man da einen Verdacht auf eine Eisenversorgung hat oder auch die Situation hat, dass zum Beispiel ständig Kupfer-Zinkmangel entsteht, obwohl man eigentlich genug füttert, dann sollte man auf jeden Fall mal das Heu und das Tränkewasser auf den Eisengehalt überprüfen, ob da eine Problematik sein könnte.
Und jetzt hattest du gerade auch schon gesagt, auch eine Mangelversorgung kann sich bei Hautproblemen bemerkbar machen. Welche Nährstoffe stehen da denn im Fokus?
Ja, das sind im Grunde all die Nährstoffe, die wichtigsten Nährstoffe für die Haut und für die Fellbildung sind, für die Regeneration der Haut. Vielleicht so ein bisschen, wenn wir von der Menge her anfangen, bei den wichtigsten oder mengenreichsten Nährstoffen, die eine entscheidende Rolle für die Haut spielen, dann wären das Protein bzw. Eiweiße, die bestehen ja aus Aminosäuren. Und die wichtigsten Aminosäuren für das Haut und für die Haut und das Fell ist das Methionin. Das ist ganz wichtig für die Ausbildung der Keratinstrukturen. Methionin und Cystein, das sind sogenannte schwefelhaltige Aminosäuren und die bilden über eine Disulfidbrücke, also über eine Schwefelbrücke, sehr stabile Strukturen aus. Und überall im Körper, wo wir stabile Strukturen brauchen, sind die sehr wichtig. Es ist ja so, dass man die Proteinversorgung bei den Pferden in der Vergangenheit nicht so genau angeschaut hat, beziehungsweise immer davon ausgegangen ist, dass die eigentlich mehr Protein aufnehmen, als sie tatsächlich brauchen. Aber mittlerweile wissen wir, dass das nicht immer der Fall ist, dass es durchaus häufig Situationen gibt, in denen es einen Proteinmangel gibt oder einen Mangel an bestimmten Aminosäuren. Und von daher ist die Methioninversorgung einer der wichtigsten Punkte, auf die man achten sollte, wenn das Pferd Haut- oder Fellprobleme hat oder auch wenn wir einfach wissen, dass es einen besonderen Bedarf hat, weil es zum Beispiel Hautstress hat, vielleicht in Form von Sommerekzem oder weil es zum Beispiel viel Fell bilden muss, weil es eine fellreiche Rasse ist, eine Rasse, die viel Winterfell ausbildet zum Beispiel. Genau, das ist so der wichtige
Stichwort bedampftes Heu, ne? Also das ist ja so ein Punkt, wo ganz viele Aminosäuren beim Bedampfungsprozess verloren gehen. Also da sollte man dann wirklich dann schauen, dass die dementsprechend anderweitig ergänzt werden, oder?
Genau. Also die gehen im Grunde nicht verloren. Die werden gebunden an Rohfasersubstanzen, also durch diesen Erhitzungsprozess. Aber die sind dann nicht mehr verfügbar für das Pferd oder nicht mehr verdaulich. Und da ist es natürlich nochmal eine ganz besondere Situation, wo man die Eiweißversorgung im Blick behalten sollte. Genau, aber wir haben auch die Situation, dass der Eiweißgehalt im Heu generell einfach immer mehr und mehr abnimmt und dass man deshalb darauf achten sollte.
Das liegt dann an dem Erntezeitpunkt. Wenn sich der nach hinten verschiebt, ist dann besonders wenig Eiweiß im Heu drin ist? Oder welche Faktoren führen noch dazu, dass weniger Proteine im Heu vorhanden sind?
Ja, zum einen, dass man spät erntet, weil wir ja ein bisschen mehr Faser für die Pferde haben wollen, aber häufig auch, dass weniger gedüngt wird. Also gerade dass einfach ja weniger Mineraldünger eingesetzt wird, weil das ja auch ein Kostenfaktor ist.
Okay. Jetzt hattest du gerade schon gesagt, Eiweiß-Aminosäuren sind besonders wichtig und wirken sich positiv auf Haut und Fell aus. Was brauchen wir denn noch an Mengenelementen oder Spurenelementen?
Ja, wenn wir dann weiterschauen, zum Beispiel bei den Spurenelementen, da hatten wir schon ein paar angesprochen, da sind Kupfer und Zink besonders wichtig. Zink ist wichtig für die Bildung und Erneuerung der Hautzellen. Also das ist ein ganz wichtiges Spurenelement für die Zellteilung und Zellerneuerung. Und das spielt eine ganz wichtige Rolle einmal im Haar- und Fellwachstum, aber natürlich auch bei so Themen wie Wundheilung oder ja Wundheilung im Grunde. Das Kupfer hatten wir auch schon mal kurz angesprochen vorhin. Das ist wichtig für die Pigmentierung des Fells. Aber das spielt zum Beispiel auch im Bindegewebe und in der Haarstruktur eine wichtige Rolle. Auch das Selen hatten wir schon angesprochen. Das ärgert uns, wenn es zu viel ist, aber es ist tatsächlich trotzdem wichtig und das macht uns auch Probleme, wenn es wenig ist. Das Selen ist ein ganz wichtiger wichtiger Bestandteil von antioxidativen Schutzsystemen. Das heißt auch gerade bei Heilungs- und Entzündungsprozessen, aber auch bei der Keratinbildung und auch wieder der Bildung der neuen Hautzellen spielt es eine wichtige Rolle. Deshalb haben wir da einen schmalen Grat und das macht auf jeden Fall immer Sinn zu überprüfen, wie die Selenversorgung der Pferde ist. Darüber hinaus, wenn wir weiterschauen, haben wir das Thema der Fettsäuren, die ganz wichtig für die Haut sind. Vor allem die essentiellen ungesättigten Fettsäuren spielen da eine große Rolle für die Hautbarriere. Also die lagern sich in die Zellmembran ein und spielen auch eine ganz wichtige Rolle für die Regulation und das Abklingen von Entzündungsprozessen. Ursprünglich nehmen die Pferde das über frisches grünes Weidegras auf. Wir haben aber ja ganz häufig die Situation, dass entweder nicht genügend Weide vorhanden ist für alle Pferde oder dass Pferde aus verschiedenen Gründen jetzt nicht Weide als ihr Hauptnahrungsmittel haben. Und im Winter ist es ja sowieso schon nicht der Fall. Und in diesen ganzen Situationen macht es immer Sinn, nochmal essentielle Fettsäuren zu ergänzen. Ganz klassisch und traditionell wird dafür ja Leinöl oder Leinprodukte eingesetzt. Die sind ja ganz bekannt, auch im Zusammenhang einfach mit Fellglanz, gesundem Fell. Und das Leinöl liefert vor allem die Alpha-Linolensäure. Damit das Pferd aber diese Alpha-Linolensäure einsetzen kann für die Hautbarriere oder auch für die Regulation der Entzündungsprozesse, muss es die erstmal umwandeln, zum Beispiel in die DHA, die Docohexaensäure. Und dieser Umwandlungsprozess ist insgesamt bei Säugetieren nicht besonders effektiv. Und wir haben die Vermutung, dass es beim Pferd nochmal etwas schlechter ist als bei anderen Tierarten. Das heißt, das Pferd braucht relativ viel Leinöl, um ausreichend DHA für sich zu bilden. Oder was man als Alternative auch machen kann und was wir auch in unseren neuen Produkten einsetzen, ist, dass wir mit DHA direkt arbeiten. Das gibt es zum Beispiel in Algenölen oder Algenpulver oder im Fischöl. Und wenn wir die Situation haben, zum Beispiel, dass Pferde jetzt nicht so viel zusätzliche Kalorien kriegen sollen oder wenn sie einfach, wir wissen, sie haben einen spezielleren, höheren Bedarf, dann macht es Sinn, direkt mit der Docohexaensäure zu arbeiten, um sie da zu unterstützen.
Da würde ich gleich nochmal einhaken. Das ist noch nicht mal auf den Winter gehen, wo es quasi das Weidegras ja nicht mehr vorhanden ist, sondern einmal aus dem Fenster schauen. Wir haben hier in Süddeutschland eine ganz krasse Dürre seit Wochen. Das heißt, auf den Wiesen haben wir hier definitiv nicht mehr viel frisches Weidegras, weil es einfach vertrocknet ist oder einfach nicht mehr groß wächst bei den Wetterbedingungen. Wie sieht es denn da aus? Macht es da Sinn, in solchen Situationen, wenn eine Koppel überweidet ist oder abgegrast, was man ja auch manchmal so Richtung Spätsommer, Anfang Herbst hat, dass man da pauschal ergänzt? Oder gibt es dann spezielle Kandidaten, bei denen man definitiv ergänzen sollte? Oder sollte man da auch vorher mal eine Rationsberechnung machen und checken, wie so die Ration generell aufgestellt ist?
Also das macht tatsächlich Sinn, immer dann, wenn grünes Gras nicht das Hauptnahrungsmittel des Pferdes ist. Also ich sag mal, wenn es weniger als 6 bis 8 Stunden Weidezeit hat auf einer grünen, saftig grünen Wiese. Wenn das nicht der Fall ist, dann macht es immer Sinn, ungesättigte Fettsäuren zu ergänzen, also vor allem in Form von Leinöl oder auch Leinschrot, Leinkuchen oder ähnliches. Das ist so, dass die Pferde da immer einen kleinen Mangel haben oder schnell einen Mangel entwickeln können und dass die von der Unterstützung auf jeden Fall profitieren. Wenn wir jetzt Pferde haben, von denen wir wissen, entweder A, die sollen jetzt vielleicht nicht nochmal zusätzlich so viel Leinöl kriegen oder die haben erhöhten Bedarf, weil sie eben gerade mit Hautproblemen zum Beispiel zu tun haben, dann kann es auch sinnvoll sein, direkt Produkte mit DHA zu verwenden.
Okay. Wie sieht es denn mit Vitaminen aus? Gibt es da noch welche, die eine besonders wichtige Rolle bei Haut und Fell spielen?
Ja, klar. Wir haben, wenn wir an Haut und Fell denken, vor allem einmal das Vitamin A, das einfach ein wichtiges Vitamin ist für Haut, für die Schleimhäute, die Zellteilung und auch fürs Immunsystem. Wir haben das Vitamin E, das ein wichtiges Antioxidant ist, auch in Zusammenarbeit mit dem Vitamin E. Und ganz wichtig ist zum Beispiel für den Schutz der Zellmembran. Und bei dem Vitamin E wissen wir auch, oder wissen wir, dass der Bedarf einfach auch nochmal ansteigt, wenn das Pferd jetzt zum Beispiel Entzündungsprobleme hat oder einfach Probleme rund um die Haut, dann kann man einfach davon ausgehen, dass der Bedarf da auch nochmal höher ist als die klassischen Bedarfszahlen. Ein anderes Vitamin, das wir häufig im Zusammenhang mit Haut und Fell oder auch vor allem mit Hufen im Kopf haben, ist das Biotin, das natürlich auch nochmal eine wichtige Rolle spielt bei der Ausbildung der stabilen Hornstrukturen, so wie wir sie eben auch in den Haaren und in der Oberhaut zum Beispiel haben. Also da gibt es auch einen ganz gute wissenschaftliche Grundlage. Das gehört zu den B-Vitaminen und spielt da auch eine wichtige Rolle für die Regeneration.
Beim Vitamin E würde ich nochmal einhaken, Stichwort Antioxidant und dass da der Bedarf steigt. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pferd habe, das vielleicht häufiger Quaddeln hat, wo ich merke, die Wundheilung ist nicht mehr ganz so optimal, vielleicht auch gerade bei älteren Pferden, merke ich bei meinem so ein bisschen, dass die Wunden einfach länger brauchen, um wieder zuzugehen. Oder wenn ich jetzt ein Pferd habe mit Sommerekzem oder ähnlichen Sachen, macht es denn da Sinn, pauschal Vitamin E zu ergänzen? Oder sollte ich da auch eher nochmal über eine Rationsberechnung gehen, die ja sowieso meistens immer vorne dran stehen sollte? Wo liegen denn da die Grenzen beim Vitamin E, um das zuzufüttern?
Ja, also genau wie du das ansprichst, das Vitamin E ist der Vitamin E-Bedarf ist in verschiedenen Situationen erhöht. Bei älteren Pferden, genauso wie bei Pferden, die eben Hautprobleme haben. Und da macht es schon Sinn, Vitamin E zu ergänzen. Das muss nicht unbedingt immer als Einzelfuttermittel sein. Man kann als ersten Schritt einfach auch mal schauen, was liefern die Zusatzfuttermittel, die ich fütter bereits und wie sieht es im Vergleich zum Bedarf aus. Also das ist ja im Grunde eine Rationsberechnung. Und dann kann man aber schauen, dass man schon so das 1,5- bis 2-fache des Basisbedarfs, also des Erhaltungsbedarfs, dann einsetzt, wenn man weiß, das Pferd hat eine besondere Belastung.
Also da sind quasi noch nicht so schnell toxische Grenzen erreicht wie beim Selen zum Beispiel.
Genau, da macht es nicht so schnell Probleme und da ist es auch wirklich sinnvoll, in besonderen Situationen einfach auch die Versorgung zu erhöhen.
Wie sieht's denn mit Kräutern bzw. sekundären Pflanzenstoffen aus? Gibt es denn da welche, die besonders gut auf Haut und Fell wirken? Also so spontan aus dem Humanbereich fällt mir die Ringelblumen-Handcreme ein, die ist ja dann immer so, die in den Winterregalen dann auftaucht oder zur Winterzeit in den Regalen auftaucht. So. Wie sieht es denn im Pferdebereich aus? Vor allem gibt es da ja auch das Problem, dass manche Sachen gar nicht so gut erforscht sind, aber dann eben belegt aus Erfahrung raus. Welche Stoffe oder welche Pflanzenstoffe sind da wissenschaftlich untersucht, dass die sich gut auswirken und bei welchen weiß man es aus Erfahrung?
Ja, da gibt es einfach dieses weite Feld von Stoffen, die relativ gut untersucht sind. Die sind nicht immer direkt bei Pferden untersucht. Womit wir viel arbeiten oder was wir viel einsetzen, sind Flavonoide und Polyphenole. Die setzen wir in unseren Produkten mit Equiflavin ein. Und das sind Stoffe, die sind sehr gut untersucht bei verschiedenen Tierarten und bei Menschen. Und zwar so gut, dass es wirklich bis in die bis auf zellulärer Ebene nachgewiesen ist, dass sie antioxidativ und auch antientzündlich wirken und damit den Körper unterstützen. Und die wirken im Grunde in jeder Zelle, also überall im Körper, unterstützen deshalb auch gut bei Entzündungsprozessen in der Haut. Andere Stoffe Stoffe, bei denen wir einen Zusatznutzen sehen oder mit denen wir uns beschäftigt haben in Bezug auf Haut und Allergien, ist der Schwarzkümmel zum Beispiel. Da gibt es erste Hinweise, dass er bei Allergien unterstützen kann. Der Inhaltsstoff Thymochinon, der kann die Freisetzung von Histamin dämpfen. Also Histamin ist ja ein wichtiger Botenstoff im Zusammenhang mit Allergien. Der sorgt zum Beispiel jetzt beim Sommerekzem dafür, dass die Haut anschwillt, dass Juckreiz entsteht und sich so Quaddeln bilden. Und dieses Thymochinon, das kann die Freisetzung etwas dämpfen oder reduzieren und hat dadurch einen antiallergischen Effekt. Zumindest sieht es bei den ersten Studien so aus. Beim Pferd konkret ist es nicht untersucht. Aber es ist ja schon mal ein recht vielversprechender Hinweis, dass wir da die Pferde positiv unterstützen. Und es liegen natürlich auch viele positive Erfahrungsberichte über den Einsatz von Schwarzkümmel oder Schwarzkümmelöl vor. Genau, darüber hinaus gibt es natürlich verschiedene Kräuter, wie du schon angesprochen hast, wie zum Beispiel die Ringelblume, die einfach ja auch eine sehr viel positive Erfahrung mitbringen, bei denen die konkreten Studien jetzt aber nicht vorliegen. Aber es ist natürlich auch immer sehr schwierig und umfangreich, für jedes Produkt oder für jede Art von Kräutern Studien zu machen. Von daher gibt es da auch Bereiche, wo wir uns einfach auf die positiven Erfahrungen verlassen.
Jetzt hattest du ja gerade schon den Schwarzkümmel angesprochen bei Allergien. Da würde ich nochmal zum Sommerekzem zurückkommen. Da hatten wir es ja auch schon ganz am Anfang davon. Wie sieht es denn da aus? Kann ich denn quasi dann einen Sommerekzem-Kandidaten mit Schwarzkümmelöl unterstützen? Oder welche Möglichkeiten habe ich denn dann noch, um die Haut von innen und außen so ein bisschen zu beruhigen?
Das Allerwichtigste bei den Sommerekzempferden ist natürlich einmal, dass wir genau den Auslöser kennen, also dass wir genau wissen, dass es ein Sommerekzem ist. Und dann geht es natürlich vor allem erstmal darum, durch verschiedene Managementmaßnahmen wie Haltung, angepasster Weidegang etc. und Ekzemadecke den Kontakt zu den Kriebelmücken und Gnitzen zu unterbinden. Denn wenn die, wie gesagt, wenn die weiterhin ständig Kontakt mit dem Allergen haben, dann sind wir auch sehr begrenzt darüber, was wir noch über weitere Unterstützungsmaßnahmen machen können. Aber wenn wir dann darüber nachdenken oder wenn wir das geklärt haben, dann sind natürlich eigentlich die besprochenen Maßnahmen zur Unterstützung die besten. Also nochmal gezielt durch die Fütterung von innen heraus unterstützen, dafür sorgen, dass die Haut eben alle Bausteine hat, um sich wieder zu regenerieren, wieder aufzubauen, dass der Körper alle Substanzen hat, auch um das Immunsystem und die Entzündung wieder runter zu regulieren, dass es wieder gut und beruhigend zum Abklingen kommen kann. Das sind da eigentlich fütterungsmäßig jetzt so die wichtigsten Maßnahmen.
Dann würde ich noch eine andere Hauterkrankung eingehen, die ja zu eher so Richtung Herbst und Winter auftritt, ne? Stichwort Mauke. Da ist die Haut ja auch sehr gereizt und es braucht man mal echt Wochen, um das wieder in den Griff zu kriegen. Was gilt denn hier einerseits als Auslöser und wie kann ich da vorbeugen, beziehungsweise das wenn mein Pferd Mauke hat, das wieder in den Griff bekommen, dass das schneller abheilt?
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten wie beim Sommerekzem. Die Mauke ist da deutlich, deutlich komplizierter. Das ist eine sogenannte multifaktorielle Erkrankung. Also da gibt es viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen. Wir haben natürlich auf der einen Seite eine genetische Veranlagung, sei es zum Beispiel auch durch die Hautfarbe. Helle Fessel oder helle Füße sind da insgesamt anfälliger. Füße mit viel Behang oder Hufe mit viel Behang sind da anfälliger. Wir haben gleichzeitig natürlich die Haltung, die da ganz stark mit reinspielt, mit der Hygiene, mit der Feuchtigkeit. Also alles, was die Haut aufweicht oder belastet, spielt da eine große Rolle. Und obendrauf kommen dann häufig auch nochmal, oder kommen eigentlich immer Parasiten wie Milben oder auch Bakterien oder Pilze, die sich dann eben in diese Situation nochmal festsetzen. Und zusätzlich ist es auch oft so, dass die Pferde, die betroffen sind, auch schon eingeschränkt sind in ihrem Immunsystem. Das heißt, dass die vielleicht schon irgendwie Vorerkrankungen haben, dass es ältere Pferde sind oder dass gerade einfach irgendwas anderes nicht stimmt. Aber auch das so, auch wenn wir die Ursache nicht genau kennen, sind die Wege, die wir durch die Fütterung unterstützen können, eigentlich wieder die gleichen. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass wir den Stoffwechsel nicht zusätzlich belasten durch Übergewicht oder zu viel Zucker oder zu viel Getreide. Und wir müssen darauf achten, dass die Haut alle wichtigen Bausteine zur Regeneration und zur Wundheilung bekommt. Ich glaube, da wurde ja jetzt am Vorfeld auch deutlich, dass es einfach Substanzen gibt, wie zum Beispiel der Zink, der da eine ganz wichtige Rolle spielt, dass die Haut widerstandsfähig ist und auch wieder abheilen kann. Und ja, dass das Immunsystem auch nochmal unterstützt wird, zum Beispiel durch die Omega-3-Fettsäuren oder eben auch durch pflanzliche Bestandteile, die eben helfen, die Entzündungsprozesse wieder etwas runter zu regulieren.
Stichwort Stoffwechsel. Da steht uns ja demnächst wieder der nächste Fellwechsel ins Haus im Herbst, wenn die Pferde das Winterfell schieben. Wie sehr belastet das denn den Stoffwechsel bzw. den Organismus? Und gibt es da Anzeichen, wo mein Pferd oder beziehungsweise der Pferdekörper dann signalisiert, dass es einen gewissen Mangel oder eine Überversorgung mit Nährstoffen gibt? Worauf muss ich denn achten als Reiter?
Also Tatsächlich ist es ja so, dass das Thema Fellwechsel oder auch Müdigkeit, Trägheit beim Fellwechsel bei den Reitern häufiger mal thematisiert wird. Aber interessanterweise ist es ja so, dass der Fellwechsel, der für die Pferde wesentlich belastender ist, ist der Fellwechsel vom Sommer auf das Winterfell, weil die natürlich viel mehr Winterfell bilden. Aber diesen Fellwechsel nehmen wir eigentlich als Pferdebesitzer und als Reiter gar nicht so doll wahr, weil die Pferde nicht so viel Fell verlieren. Also insgesamt ist das ein ganz, beide Fellwechsel ganz physiologische Prozesse, die das Pferd an sich jetzt eigentlich nicht stark belasten. Es ist natürlich wichtig, dass alle nötigen Nährstoffe für den Fellwechsel vorliegen. Aber darüber hinaus muss man sich nicht so viele Gedanken machen. Also, dass die Pferde im Frühjahr müde und träge sind, das hat häufig auch andere Ursachen. Einfach, dass die zum Beispiel eine lange Stallperiode hinter sich haben, dass das Immunsystem da vielleicht schon ein bisschen eingeschränkt ist. Dass die vielleicht auch jetzt neu auf die Weide kommen, sich wieder mehr bewegen, austoben, vielleicht mit anderen Pferden zusammenkommen etc. Also das sind häufig eher Faktoren, die dafür sorgen, dass die Pferde ein bisschen träge im Frühjahr sind. Das reine Fellwechseln an sich spielt da eigentlich nicht so die große Rolle. Und wie gesagt, der Hauptfellwechsel für die Pferde, der findet ohnehin im Herbst statt oder beginnt, der tatsächlich auch bei fellreichen Rassen, wie zum Beispiel bei den Isländern, geht's eigentlich schon nach der Sommersonnenwende los. Wenn die Tage wieder etwas kürzer werden, fangen die schon wieder an, Fell zu schieben. Und es wird natürlich auch schon produziert. Das ganze Winterfell im Körper wird es produziert und angelegt. Genau. Was so ein bisschen die Problematik ist oder was für uns als Tierernährer so ein bisschen schwierig ist, ist, dass es eigentlich relativ wenig Bedarfszahlen für Fellwechsel gibt. Also wir haben die Situation, dass die Bedarfszahlen insgesamt nicht immer an Pferden ermittelt werden, sondern häufig auch von anderen Tierarten extrapoliert sind. Und wenn es Versuche an Pferden gibt, dann sind es ganz häufig Versuche eher an Vollblütern oder Trabern oder manchmal auch Warmblutpferden, aber nicht unbedingt fellreiche Rassen. Die werden halt gerne genommen, weil es da große Gestüte mit vielen sehr ähnlichen Pferden gibt. Das ist immer das, was man als Wissenschaftler gerne für einen Versuch hätte. Aber das repräsentiert natürlich nicht unbedingt die Vielfalt der Rassen, die wir haben. Und wenn wir da einfach sehr fellreiche Rassen haben, kann man schon davon ausgehen, dass sie durch die Fellbildung oder Winterfellbildung einfach auch einen höheren Bedarf bei bestimmten Nährstoffen haben, als es jetzt die Bedarfszahlen an sich hergeben. Und das sind einfach die Inhaltsstoffe, die wir auch schon angesprochen haben, von denen wir wissen, dass sie wichtig für das Fell sind. Das ist zum Beispiel das Methionin, Zink, Kupfer. Und da macht es einfach Sinn, während des Fellwechsels oder bei fellreichen Rassen tatsächlich auch das ganze Jahr über da etwas erhöht zu füttern.
Also fellreiche Rassen wie, keine Ahnung, Isländer, ein Tinker, sowas in der Richtung.
Genau. Pferde, die halt viel Winterfell haben, aber auch Pferde, die jetzt zum Beispiel viel Mähne und Langhaar ausbilden. Genau, und das hatte ich gerade noch nicht angesprochen. Du hattest ja auch noch gefragt, was sind so Alarmzeichen oder ja Signale, dass das jetzt irgendwie nicht gut funktioniert oder dass da irgendwas fehlt. Das sieht man einfach daran zum Beispiel, dass die Qualität des neu ausgebildeten Fells nicht gut ist, also dass es schnell stumpf wird oder nicht so glänzend ist. Ein anderes Alarmzeichen ist auch, wenn der Fellwechsel jetzt deutlich länger dauert als im letzten Jahr oder dass das Fell nicht komplett durchgewechselt wird. Das ist natürlich insgesamt von Pferd zu Pferd immer individuell sehr unterschiedlich, wie lange die für den Fellwechsel brauchen. Aber wenn ich bei meinem eigenen Pferd merke, dieses Jahr dauert es jetzt doch irgendwie länger oder es geht nicht so gut raus wie beim letzten Mal, dann kann man schon mal die Ration noch mal anschauen und überprüfen. Insgesamt, was kein Alarmsignal ist, was ganz physiologisch ist, dass wir bei diesen Rassen, die an kalte Klimagebiete angepasst sind, dass die im Frühjahr auch eine gewisse Schuppenbildung haben. Das ist ein ganz normaler Prozess. Es ist bei diesen Pferden so, dass die einfach auch eine dickere Haut aufbauen, den Winter über, um sich vor Kälte zu schützen und vor Nässe zu schützen. Und diese dickere Oberhaut, die wird im Frühjahr auch wieder ein bisschen abgestoßen. Und dass sich im Frühjahr dann ein paar Schuppen bilden, das ist ganz normal. Wenn das jetzt dauerhaft anhält oder das ganze Jahr über anhält, dann ist es sicher auch ein Alarmsignal. Aber wenn sich nur im Frühjahr mal ein paar Schuppen bilden, bei ja, so Robustrassen, dann ist das ganz physiologisch und da muss man jetzt nicht gleich einen Schrecken kriegen.
Das ist ja spannend. Also daher kommt dann diese Redewendung, da legt man sich eine dicke Haut zu, oder?
Vielleicht, ja. Also das haben die Pferde uns da im Po raus. Das ist ganz automatisch.
Ist es tatsächlich? Ist es dann tatsächlich nur bei den, sag ich mal, Robustrassen, Norwegern, Shetties oder sowas? Oder gibt es das auch bei anderen Pferderassen?
Also insgesamt bei der Fellbildung und ja, auch bei dieser Hautverdickung, das sind Prozesse, die ursprünglich bei den Pferden angelegt sind. Aber je mehr die Pferde, sag ich mal, an Stallhaltung, an warme Klimatas angepasst sind, desto weniger wird das auch. Also das ist individuell immer ein bisschen unterschiedlich. Aber es kann schon sein, dass jetzt auch andere Rassen, die ein bisschen mehr Fell ausbilden, auch ein paar Schuppen im Frühjahr oder ein paar mehr Schuppen im Frühjahr haben. Genau.
Jetzt hattest du ja gerade gesagt, eigentlich ist der Fellwechsel jetzt aufs Winterfell, wenn sie halt ihre paar Zentimeter Fell mehr raustreiben, der anstrengendere. Vielleicht nehmen wir das im Frühjahr nur anstrengender wahr, weil uns dann halt die ganzen Haare um die Nase fliegen und überall, wo sie sonst noch Platz finden. Weil du gerade gesagt hattest, da wirken sie auch ein bisschen müder. Müsste man da auch mit berücksichtigen, dass, wenn ich jetzt von März, April ausgehe, Februar, März, April, je nachdem, wann sie anfangen, das Fell wieder zu wechseln, dass da natürlich auch das Heu nach der langen Lagerzeit so ein bisschen an Nährstoffen verloren hat und man da nochmal genauer auf die Ration draufschauen sollte, dass das Pferd dann gut versorgt ist?
Ja, das macht auf jeden Fall auch nochmal Sinn, wobei man das im Grunde normalerweise in der Rationsberechnung auch einplant. Also die Vitamine und Nährstoffe, die sich im Laufe der Periode abbauen, die ergänzt man in der Regel eigentlich von vornherein zusätzlich, wenn Heu gefüttert wird. Aber es ist natürlich insgesamt so, die auch oft durch die Lagerung lässt auch die Qualität des Heus nach. Also es wird vielleicht staubiger, manchmal bildet sich vielleicht auch ein bisschen Schimmel. Und die Pferde haben einfach auch ja schon dann ein halbes Jahr Stallzeit hinter sich, was ja auch nicht immer so gut ist für das Immunsystem. Es fehlt vielleicht auch ein bisschen an Licht, an Luft, an Bewegung. Und all das führt natürlich dazu, dass das Immunsystem da ein bisschen eingeschränkt wird. Und dass ja tendenziell eher Infekte auch mal auftreten können, die Pferde belasten. Und dass sie deshalb vielleicht auch ein bisschen träger und abgeschlaffter sind dann in dieser Frühjahrsperiode.
Und das heißt, weil du gerade gesagt hast, dann wird die Heuqualität vielleicht auch ein bisschen schlechter. Natürlich, ne? Schimmeliges Heu, wissen wir alle, sollte man auf gar keinen Fall verfüttern. Aber das belastet dann vielleicht auch dann die Haut noch mal so ein bisschen mehr als Entgiftungsorgan, oder?
Ja, wobei ich da ein bisschen differenzieren würde. Also tatsächlich ist die Haut nicht das primäre Entgiftungsorgan. Die primäre Entgiftung ist tatsächlich über Leber und Niere. Und die Haut spielt da eigentlich nicht so eine große Rolle, wie ihr manchmal unterstellt wird. Aber natürlich nichtsdestotrotz, der Stoffwechsel ist belastet. Dem Pferd fehlen vielleicht dann durch die Entgiftung, die Leber und Niere machen müssen, an anderer Stelle Kapazitäten. Einmal fürs Training, aber auch für die Haut, also für die Regeneration der Haut.
Okay. Spannend. Vielen lieben Dank für deinen Input. Also das mit der dickeren Haut nehme ich auf jeden Fall nochmal als Learning heute mit.
Ja, gerne.
Vielen Dank, dass du da warst, Felicitas. Toll.
Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
Und wer mehr zu Fütterung, zu Gesundheitsthemen oder anderen Themen rund ums Pferd wissen will, schaut einfach in die aktuelle Cavallo rein, auf unserer Website www.cavallo.de vorbei oder hört natürlich auch gerne in unsere anderen Podcasts rein. Ich sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Weil wir Pferde lieben, der Cavallo-Podcast.